Profil-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Diese finanziert unseren unabhängigen Journalismus. Der junge Wirtschaftspodcast Business Klasse wird von Raiffeisen Holding, Niederösterreich Wien gesponsert. Profil Business Klasse. Hier sind Sie am Wort. Die Schülerinnen und Schüler der BHAG 10 treffen auf Finanzminister, Kryptogurus und Bankenbosse. Es geht um Geld und Verantwortung, um Privatjet statt Schulbank, um Dividenden statt Klarna-Schulden.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Business Klasse. Sie hören gerade die erste Folge seit längerer Zeit. Wir Schülerinnen aus der BHAG Wien 10 laden bekannte und interessante Personen aus dem Bereich Wirtschaft ein, um mit uns hier in der Klasse über Themen zu sprechen, die uns junge Menschen besonders interessieren. Wir versuchen auch Fragen zu stellen, die sonst nicht so oft gestellt werden.
Wir sind Deliara und Katharina, Ihre Hosts für heute. Und wir beschäftigen uns im Unterricht gerade intensiv mit Wirtschaft, Politik und aktuellen gesellschaftlichen Themen.
Unser heutiger Gast ist besonders bekannt. Herzlich willkommen, Herr Finanzminister Markus Matterbauer. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Vor allem, weil Sie eigentlich ganz viele Entscheidungen treffen, die unseren Alltag und den von ganz vielen Leuten in Österreich betreffen.
In diesem Interview möchten wir über Ihren persönlichen Weg, über Ihre Arbeit als Finanzminister und über Ihre wirtschaftlichen Themen sprechen, die auch für junge Menschen wichtig sind.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wir starten gleich mit der ersten Frage.
Was hat Sie ursprünglich dazu gebracht, sich mit der Wirtschaft zu beschäftigen? Gab es ein bestimmtes Erlebnis, das Ihr Interesse an der Wirtschaft geweckt hat?
Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das ein super Projekt, was Sie da haben, und trage gern dazu bei. Ich habe im Jahr 1983 zu studieren begonnen, Volkswirtschaft, damals an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und eigentlich war mein Zugang eher ein politischer. Also ich habe mich als Gymnasiast sehr für Politik interessiert, politische Zusammenhänge. Damals war der Bundeskanzler Bruno Kreisky, und es gab, der Finanzminister hat Hannes Androsch zunächst geheißen, und bis 1979, glaube ich. Und da gab es so eine politische Debatte über die Ausrichtung der österreichischen Wirtschaftspolitik. Das war eine schwierige Zeit damals. Relativ hohe Inflation in Europa, Budgetdefizite. Nicht ganz anders als heute. Und wir haben diese Wirtschafts- oder diese politischen und wirtschaftspolitischen Zusammenhänge interessiert. Ich habe zuerst überlegt, Politikwissenschaft oder Geschichte zu studieren. Und dann bin ich eher zufällig drauf gekommen, dass es auch ein Studium gibt, das Volkswirtschaftslehre damals hieß. Und ich habe mich da ein bisschen erkundigt. Ich kannte überhaupt niemanden, der das schon jemals studiert hatte, und habe mich dann dafür entschieden und es nie bereut und das Thema sozusagen nie verlassen.
Dankeschön. Zur zweiten Frage, wie wird man eigentlich Finanzminister? Sie haben ja eigentlich an der Uni unterrichtet und in der Arbeiterkammer gearbeitet. Bewirbt man sich da einfach oder kommt da der Bundeskanzler und fragt, ob man den Job machen möchte?
Also bewerben kann man sich gar nicht dafür, und für mich war es auch einigermaßen überraschend. Also ich habe eigentlich fast 40 Jahre in der Wissenschaft gearbeitet, war zunächst an der Universität, Universitätsassistent, am Wirtschaftsforschungsinstitut 17 Jahre lang gearbeitet, dann 14 Jahre als Chefökonom der Arbeiterkammer. Ich bin 2025, knapp bevor ich Minister wurde, 60 Jahre geworden. Ich habe mir eigentlich vorher gedacht, naja, 5 Jahre noch als Chefökonom der Arbeiterkammer ist kein schlechter Job. Ich kann nur ein bisschen junge Leute entwickeln und denen ermöglichen, dass sie mir dann nachfolgen, sozusagen, wenn ich in Pension gehe. Also ich habe sowas überhaupt nicht geplant gehabt. Und der verantwortlich ist dafür, dass ich das geworden bin, das ist der Vizekanzler Babler, der mich gefragt hat, ob ich es mache. Und ich habe mir eigentlich zuerst gedacht, auf was lässt man sich da ein? Ich wusste ja nicht, also ich habe mich mit dem Thema Budget, Steuern, Wirtschaftsentwicklung immer beschäftigt sozusagen, aber Politik ist doch noch einmal ganz was anderes, und ich hatte keine Vorstellung, was das jetzt genau bedeutet, weil ich habe zwar im Fernsehen gesehen, was im Ministerrat sozusagen passiert, oder die machen dann eine Pressekonferenz nach dem Ministerrat, aber was das Wort genau passiert, weiß man gar nicht so im Detail. Ich habe eigentlich aus zwei Gründen dann Ja gesagt. Man musste da sehr kurzfristig entscheiden, also innerhalb von 1-2 Tagen dann. Es war auch für meine Abteilung in der Arbeiterkammer recht überraschend, dass ich einmal über Nacht weg war, einfach über Nacht weg war dann. Aber ich habe mich aus zwei Gründen dafür entschieden. Erstens, wenn man so lange zu so Themen arbeitet wie Budget, europäische Wirtschaftsentwicklung, für die man dann zuständig ist, dann reizt es einen irgendwie nicht nur sozusagen das zu analysieren und wissenschaftlich zu bearbeiten, sondern dann vielleicht Dinge entscheiden zu können. Und das Zweite ist, das hat für mich eine große Rolle gespielt, dass ich in Österreich, in vielen anderen europäischen Ländern die Gefahr eines Rechtsrucks gesehen habe, dass Rechtsextreme an die Macht kommen und mir gedacht hat, was immer man denn dagegen tun kann, muss man tun. Und jeder in der Funktion, wo er halt was machen kann, der eine sozusagen wird, oder der, die eine wird Betriebsrätin, der andere engagiert sich in der Gemeinde, wo auch immer. Und ich engagiere mich als Finanzminister, wenn mir das schon angeboten wird. Und das waren die zwei zentralen Beweggründe.
Okay. Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie Finanzminister sind? Was ist heute anders als in Ihrem früheren Leben?
Das Leben hat sich völlig verändert. Ich lebe in einer anderen Welt mittlerweile. Das hat zum einen damit zu tun, dass es zeitlich viel anspruchsvoller ist. Also ich bin eigentlich, also unter der Woche komme ich primär zum Schlafen nach Hause. Dann und wann, oder eigentlich gar nicht dann und wann, immer relativ oft sind auch die Wochenenden, zumindest mit längeren Telefonaten oder mit irgendwelchen Terminen besetzt. Das heißt, das ist das Zeitliche. Das andere ist aber, was sich völlig geändert hat, dass man mit viel mehr Leuten zusammenarbeitet. Ich meine, als Chefökonom der Arbeiterkammer habe ich natürlich auch mit vielen Leuten zu tun gehabt. Aber jetzt als Finanzminister habe ich meinen engeren Kreis, das sind insgesamt 17 Leute vom Sekretariat bis zu den inhaltlichen Referentinnen, 8 Leute, die sozusagen bei mir im Kabinett inhaltlich zuständig sind. Aber dann gibt es ja 12.000 Beschäftigte im Finanzministerium. Jetzt bin ich mit denen nicht täglich in Kontakt, aber mit denen, die im Finanzministerium selber sind, also die Expertinnen und Experten in den einzelnen Bereichen, habe ich schon sehr viel Kontakt. Und das ist sozusagen neu, dass man, obwohl ich mich beim Budgetrecht gut schon auskannte, weil ich 40 Jahre dazu gearbeitet habe, ich im Haus genau weiß, der Referent X oder die Referentin Y, die wissen noch viel, viel mehr zu dem konkreten Thema, als ich weiß. Und ich kann die jederzeit auch sozusagen kontaktieren oder bitten, mir ein Briefing zu irgendeinem Thema zu geben. Ich fahre am Montag in den ECOFIN, also den Rat der Finanzminister. Ich bekomme vorher Briefings zu den Themen, die dort diskutiert werden. Also ich lerne noch irrsinnig viel dazu am Ende meines Erwerbslebens sozusagen. Und das ist schon auch eine ganz neue Situation, dass ich so viel mehr Expertinnen und Experten um mich habe und mit denen gut arbeiten kann. Jetzt muss ich nur noch kurz aufklären. Also wir sind 600-700 Leute im Finanzministerium selber, aber wie kommt man dann zu den 12.000? Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern über ganz Österreich, beim Zoll und bei vielen anderen Dienststellen, die das BMF hat.
Sehr interessante Antworten. Wir kommen jetzt mal zu der nächsten Frage, und zwar: Was sind aktuell Ihre wichtigsten Aufgaben als Finanzminister und was beschäftigt Sie gerade am meisten?
Zunächst, ich bin natürlich primär zuständig für das Budget. Das heißt, das Budget ist ja die Vorlage, wo die Regierung dem Parlament vorschlägt, wofür sie im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren Geld ausgeben will. Und das Parlament muss das bestätigen, also beschließen. Das ist das Budget. Die Regierung setzt fest, wie viel Geld sie für Pensionen ausgibt, für Wissenschaft, für Bildung und gleichzeitig, woher sie das Geld bekommt, also zum Großteil natürlich über Steuereinnahmen, also wie viel wird von der Lohnsteuer kommen und wie viel kommt von der Mehrwertsteuer, ähnliche Dinge, das wird im Budget festgehalten. Und mein Job ist sozusagen, das Budget zu erstellen, in Verhandlungen mit allen Ministerinnen und Ministern, die für ihre Zuständigkeiten, also der Unterrichtsminister ist fürs Bildungsbudget zuständig und der muss das mit mir verhandeln, wie viel Geld er sozusagen bekommt. Also das Budget zu erstellen, dann gegenüber den Parlamentariern, also im Parlament zu vertreten. Die haben ihre Fragen, die müssen das ja beschließen, diskutieren das Ganze. Dann wird das Budget beschlossen und dann ist meine Aufgabe, das Budget auch umzusetzen. Also ich muss ja einhalten, dass die nicht mehr ausgeben, die anderen, als vorgesehen ist. Oder die müssen mich auch fragen, wenn sie sozusagen größere Ausgaben tätigen. Und das nennt man den Budgetvollzug, also die Umsetzung des Budgets dann in den laufenden Ausgaben und Einnahmen. Das ist eigentlich mein Hauptgeschäft. Das bedeutet dann in vielen Details, dass man immer wieder neue Themen diskutiert. Und um jetzt ein Beispiel zu nennen, die Bundesregierung hat in ihrer Regierungsklausur beschlossen, dass die Mehrwertsteuer für einige Grundnahrungsmittel gesenkt werden sollen, um den massiven Anstieg der Lebenshaltungskosten für viele Leute, die damit kämpfen, ein bisschen zu dämpfen. Und für ausgewählte Grundnahrungsmittel, vom Brot über Mehl bis zu Äpfeln oder Gemüse, sollen jetzt die Mehrwertsteuer halbiert werden, von 10 auf unter 5%. Und das beschließt die Bundesregierung gemeinsam sozusagen. Und mein Job ist dann, das auszuarbeiten. Also wir arbeiten jetzt dann aus für diese festgelegte Summe. 400 Millionen sind das, die Steuersenkung, auf die wir uns verständigt haben. Welche Grundnahrungsmittel können da überhaupt jetzt hineinfallen in diese Preissenkungen? Und das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, wir sanieren ja im Moment das Budget, weil das Budgetdefizit, das uns die letzte Bundesregierung hinterlassen hat, viel zu hoch war. Und ich kann jetzt nicht sagen, na, jetzt gebe ich auf einmal 400 Millionen her, das ist irrsinnig viel Geld, sondern ich muss mir auch überlegen, wie finanzieren wir diese 400 Millionen? Und das heißt, wir reden über Steuererhöhungen in anderen Bereichen und auch dafür machen wir Vorschläge. Das sind ein paar aktuelle Themen, die wir im Finanzministerium im Moment behandeln.
Vielen Dank für Ihre ausführliche Erklärung. Sie haben im Prinzip meine nächste Frage schon ganz klar und eindeutig beantwortet. Deswegen übergebe ich das Ganze meiner Kollegin weiter.
Viele Menschen haben ja mittlerweile das Gefühl, dass alles teurer wird. Unsere Eltern zahlen höhere Mieten als vor ein paar Jahren. Sie sagen auch oft, dass im Geschäft jetzt alles teurer geworden ist. Warum ist das so?
Es ist tatsächlich so, dass die Teuerung, wir messen sie in der Inflationsrate, also um wie viel steigen die Preise für einen durchschnittlichen Warenkorb, den Bewohnerinnen und Bewohner von Österreich ausgeben normalerweise. Es erhebt Statistik Austria, wofür geben die Leute das Geld aus, und dann erheben sie, wie steigen die Preise für diese Güter und Dienstleistungen, die heute die Menschen verwenden. Das ist die Inflation, und tatsächlich war die Inflationsrate ab dem Jahr 2022 relativ hoch, dann vor allem 2023, 2024 mit 7, 8, 9% Inflationsraten. Das hatten wir nie seit den 1970er Jahren. Und da ist die Parallele da in den 1970er Jahren, also als ich aufgewachsen bin. Für uns war die Inflation relevant, weil das war der sogenannte Ölpreisschock. Also das Erdöl ist viel teurer geworden. Das hat sich ver-, 4-, 5-facht. Und das hat dann zu hoher Inflation geführt damals. Damals war Österreich aber eins der preisstabilsten Länder. Die Inflation war auch bei uns hoch, aber niedriger als in den anderen Ländern. So, jetzt seit 2022 ist wieder ein Energiepreisschock. Die Inflationserhöhung ist vom Erdgas ausgegangen. Erdgas wurde auf einmal 10-mal so teuer oder sogar noch mehr, fast 20-mal so teuer zum Höhepunkt, als es davor war. Und das hängt zusammen mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und die Russen haben einfach die Erdgasversorgung für Westeuropa gekappt. Dadurch sind die Preise nach oben gegangen, und das ist die Ursache für die Inflation. Wenn jetzt Erdgas teurer wird, dann steigen die Preise für jene Produkte, wo man für die Produktion Erdgas braucht. Zum Beispiel in der Glasindustrie, da braucht man viel Erdgas, weil da hohe Temperaturen gebraucht werden. Dann wird das Glas teurer, oder in der chemischen Industrie oder in vielen anderen Bereichen. Also da werden diese Produkte dann teurer, und die sind wieder Vormaterialien für irgendwelche anderen Produkte. Dann werden die nächsten Produkte teurer, weil die Kosten steigen. Und dann sagen die privaten Haushalte, naja, bei uns steigen die Kosten, wir würden gern höhere Einkommen haben. Und dann versuchen die Gewerkschaften, die Einkommen zu erhöhen. Und das sind wieder Kosten für Dienstleistungen. Der Bäcker braucht sozusagen Leute, die bei ihm arbeiten. Wenn die teurer werden, muss er das Brot teurer machen. Also was ich damit sagen will, so ein Erdgaspreis, der auf einmal explodiert aus einem verrückten Anlass, weil der Herr Putin glaubt, er muss die Ukraine besetzen, führt dann bei uns zu hoher Inflation. Es ist ein großes Problem, weil wenn bei uns das Brot oder die Milch teurer wird, betrifft es die Leute, die können sich insgesamt weniger leisten, und es führt zu großer Verunsicherung. Und deshalb versucht die Bundesregierung, die jetzt erst 2025 ja ins Amt gekommen ist, die Inflation zu bekämpfen, in Preise einzugreifen, die Mieten möglichst nicht mehr steigen zu lassen. Wir haben einen Mietendeckel eingeführt, in Lebensmittelpreise einzugreifen, die Energiepreise, die auch sehr relevant sind für die Haushalte. Ich brauche Strom. Wir können nicht sozusagen ohne Strom leben. Das heißt, wenn der Strom teurer wird, sind wir massiv davon betroffen, dort einzugreifen und diese Preise zu dämpfen. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Jobs gerade.
Sie haben eigentlich meine nächste Frage auch schon zu Teil beantwortet.
Das heißt, ich sollte nicht zu lange antworten, weil Sie haben eigentlich viel präzisere Fragen.
Ja. Es ist in Ordnung, aber wir können genauer reingehen. Und zwar, welche Maßnahmen helfen davon wirklich und welche eher nicht?
Wirklich helfen die Maßnahmen, wo man wirklich die Preise bestimmen kann. Ja, also wenn man, wir haben jetzt zum Beispiel, regeln wir die Strompreise in gewissem Maß für die Industrie, aber auch für die privaten Haushalte. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man die Steuern auf Strom senkt, dann bedeutet es eigentlich automatisch, dass dann die Kosten von Strom auch geringer werden. Das tun wir im Moment. Oder wir veranlassen, muss man ein bisschen vorsichtig formulieren, Energieversorgungsunternehmen, die zumindest zum Teil im Eigentum des Bundes stehen, ihre Preise zu senken. Die Verbundgesellschaft, die zu einem mehrheitlich dem Staat gehört, senkt jetzt ihre Strompreise. Das sollte eigentlich direkt sozusagen wirken. Schwieriger, auch was direkt wirken kann, ist die Frage zum Beispiel, wie die Mieten steigen. Wir haben in Österreich eigentlich eine Regelung, wo die Mieten im Ausmaß der Inflationsrate erhöht werden dürfen. Und wenn die Regierung jetzt eingreift mit einem Gesetz, und das haben wir getan, dass im Jahr 2025 die Mieten im sogenannten regulierten Bereich, das trifft aber hunderttausende Haushalte, 2025 nicht steigen dürfen, obwohl die Inflationsrate eigentlich 5-6% gewesen wäre, na dann hilft es den Leuten direkt. Im Jahr 2026 würden die Mieten um 3,5% steigen, sie dürfen nur um 1% steigen. Das hilft den Leuten direkt. Schwieriger wird es in anderen Bereichen, wo man nicht direkt die Preise kontrollieren kann. Ich habe vorher dieses Mehrwertsteuerbeispiel genannt. Für Grundnahrungsmittel senken wir die Mehrwertsteuer. Nur weil wir die Mehrwertsteuer senken, heißt das ja nicht, noch nicht, dass das Brot beim Bäcker um 5% billiger werden muss. Wir wissen ja nicht, ob er das weitergibt oder einfach sagt, die Mehrwertsteuer sinkt. Das ist super, aber ich lasse meinen Preis gleich, dann steigt mein Gewinn um 5%. Das heißt, wir können es nicht direkt erzwingen. Dort ist es ein bisschen unsicher und da muss man sich überlegen, wie kann man das erreichen, dass trotzdem der Brotpreis sinkt.
Gut, jetzt kommen wir zu den Staatsschulden. Und zwar, wir haben aber in der Schule auch gehört, dass wenn Österreich noch mehr Geld ausgibt, als die Bürgerinnen und Bürger verdienen können, dann steigen die Schulden. Und Österreich hat gerade sehr hohe Staatsschulden, 436 Milliarden. Also wenn ich jemandem so viel Geld schulden würde, könnte ich wahrscheinlich nie wieder ruhig schlafen. Aber die Frage ist, wie sind diese Schulden eigentlich zustande gekommen?
Naja, Schulden kommen dadurch zustande, dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Und gerade die letzte Bundesregierung, die auch erhebliche Krisen zu bewältigen hatte, die Covid-Krise, die Teuerungskrise, in der Klimakrise eingreifen musste, hat viel, viel mehr ausgegeben als eingenommen. Das heißt, die Staatsschulden oder die Budgetdefizite und in der Folge dann die Staatsschulden, die ja die Summe der Budgetdefizite über die Jahre hinweg sind markant gestiegen. Nur um die Größenordnung sozusagen zu sagen, 2025 wäre das Budgetdefizit ohne die Sanierungsmaßnahmen, die wir jetzt dann eingeleitet haben, bei ungefähr 29 Milliarden Euro gelegen. Das sind 6% der Wirtschaftsleistung und die Staatsschulden würden dann massiv steigen. Jetzt ist die Frage, sind Budgetdefizite und Staatsschulden immer schlecht oder nur in ausgewählten Fällen schlecht? Aber dazu kommen Sie vielleicht noch, oder wie?
Das war tatsächlich meine nächste Frage.
Also zunächst die Schulden steigen, weil die Ausgaben höher als die Einnahmen sind und man kann dann überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Wir haben ein bisschen schon recherchiert, dass Sie ein bisschen eine vielfältigere Perspektive auf die Schulden haben. Und genau aus dem Grund wäre die nächste Frage eben, sind Schulden eigentlich immer was Schlechtes?
Nein, sind sie grundsätzlich nicht. Man muss den Ursachen der Schulden nachgehen. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe für sozusagen gute Schulden oder gute Budgetdefizite. Das eine ist, wenn der Staat Investitionen tätigt, die der Wirtschaft und den Haushalten langfristig zugutekommen. Also jetzt wurde vor ein paar Wochen der Choralmtunnel errichtet zwischen der Steiermark und Kärnten. Da ist man bislang, ich weiß gar nicht, 1,5 oder 2 Stunden mit dem Zug gefahren und jetzt fahren wir 40 Minuten oder vielleicht sogar noch kürzer. Und das heißt, dieser Tunnel hilft der Bevölkerung und zwar nicht nur der Bevölkerung, die jetzt gerade Steuern zahlt, sondern hoffentlich, der Tunnel wird vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht muss er in 100 Jahren renoviert werden oder 150, ich habe keine Ahnung, aber er hilft jetzt sozusagen vielen Generationen. Und dieser Tunnel kostet Milliarden. Wenn wir den jetzt über Steuereinnahmen der jetzigen Steuerzahler finanzieren würden, dann hätten die Erträge aus dem Tunnel die Leute, die in den nächsten 150 Jahren leben, und die Kosten müssten nur die jetzigen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen zahlen. Das würde nicht zusammenpassen, wäre ökonomisch falsch. Wenn ich das jetzt nicht über Steuern finanziere, sondern über Schulden, dann werden die zukünftigen Generationen die Zinsen und die Schulden wieder zurückzahlen. Das wäre entsprechend. Das, was ich damit also sagen will, für öffentliche Investitionen, die ganz lang positive Effekte haben, die kann man ruhig verschuldungsfinanzieren aus meiner Sicht, weil das passt viel besser, als wenn man es über Steuern finanziert. Und dann gibt es einen zweiten Grund für gute Schulden, wenn die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist. Die Produktion an Gütern und Dienstleistungen geht zurück, die Zahl der Beschäftigten sinkt, die Einkommen sinken, dann bedeutet das automatisch, dass der Staat weniger Einnahmen hat, weil die Lohnsteuer, die Sozialversicherungsbeiträge, die Mehrwertsteuer, die hängen alle an der Beschäftigung und an der Einkommensentwicklung. Also ohne, dass der Staat irgendein Gesetz verändert hat, in einer Wirtschaftskrise gehen die Steuereinnahmen zurück. Und wenn bei gleichbleibenden Staatsausgaben die Steuereinnahmen zurückgehen, entsteht ein Defizit. Aber dieses Defizit ist eigentlich gar kein schlechtes, denn es stabilisiert die wirtschaftliche Entwicklung. Wenn die Leute weniger Steuern zahlen müssen, müssen sie ihren Konsum nicht so stark einschränken. Also es hilft, die wirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren. Das wären sogenannte zyklische Defizite, und die sind eigentlich auch vernünftig. Schlechte Defizite, um das abzugrenzen, wären Defizite, die, sagen wir, bei normaler Wirtschaftslage, wo man laufende Ausgaben, das wären also Personalkosten für eure Lehrer und Lehrerinnen oder für die Beamten und Beamtinnen oder Transfers, also Auszahlung von Familienbeihilfen, Pensionen, wenn man die nicht über Steuern und Beiträge finanziert, sondern über Verschuldung. Weil das, die fallen ja jedes Jahr an, und wenn ich jetzt anfange, die auf einmal über Verschuldung zu finanzieren, na, das kann nicht lange gut gehen. Das heißt, wir müssen sinnvollerweise unterscheiden zwischen guten Defiziten für Investitionen und in der Wirtschaftskrise und schlechten Defiziten, wo man laufende Ausgaben, die man ohnehin tätigen sollte, auf einmal nicht mehr, bis vernünftig wäre, über Steuern finanziert, sondern über Verschuldung.
Sie haben jetzt ein Beispiel mit den Steuerdefiziten genannt. Und meine Frage wäre, Ihrer Meinung nach, wo man noch Geld sparen könnte, ohne dass es den Menschen schadet?
Staatsausgaben kommen schlussendlich immer den Menschen zugute. Und dann wird es schon schwierig. Also wir sparen heuer im Jahr 2026 insgesamt 9 Milliarden Euro ein. Das kann man nicht so machen, dass es niemand merkt. Weil die Staatsausgaben betreffen ja direkt die Menschen. Also allein die drei größten Staatsausgabenbereiche, das sind Sozialleistungen, Pensionen, Familien, Gesundheitsleistungen, also die Honorare der Ärztinnen und Ärzte, Medikamentenkosten, ja, die Kosten der Spitäler, und Bildung, also die Kosten von Schulen, Universitäten, Kindergärten. Diese drei Ausgabenbereiche zusammen machen 70% der Staatsausgaben aus. Das heißt, es merkt jeder, wenn wir dort sparen. Aber ich kann kaum 9 Milliarden Euro einsparen und sagen, die 70% nehme ich aus, nur andere 30%. Also normalerweise merkt jede Staatsausgabenkürzung irgendwer. Davon zu unterscheiden sind die Steuern. Man kann ja ein Budgetdefizit auch verringern, indem man die Steuern erhöht. Und dann sind nicht die betroffen, die jetzt gerade Staatsausgaben in Anspruch nehmen, weil sie gerade in der Schule sind oder weil sie gerade Pensionist oder Pensionistin sind oder was auch immer, sondern sind die betroffen, die gerade Einkommen erzielen, die Zinserträge beziehen, was auch immer sozusagen. Und da muss man gut austarieren. Wir machen das so, dass von den 9 Milliarden Euro, die wir heuer sozusagen das Budget sanieren, ganz grob gesprochen, kommen 2/3, 6 Milliarden über Kürzungen von Staatsausgaben herein und 3 Milliarden durch höhere Steuern.
Viele Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass so viele Menschen den Politikern nicht mehr glauben wollen?
Ich glaube, es hat zwei Gründe. Also die Aufgabe von Politik in meiner Definition ist eigentlich, diese gesellschaftlichen Probleme, die wir besprochen haben, Inflation, Budgetdefizit, schlechte Wirtschaftsentwicklung, steigende Arbeitslosigkeit, ähnliche Probleme, die wir haben, diese Probleme zu lösen, das ist Aufgabe der Politik. Jetzt kann man nicht sagen, die drücken einfach auf einen Knopf und dann sinkt die Arbeitslosigkeit, aber sie müssen sich bemühen, sozusagen Maßnahmen zu setzen, damit die Arbeitslosigkeit sinkt. Und das ist in Zeiten der Wirtschaftskrise relativ schwierig. Also diese Regierung ist im März 2025 ins Amt gekommen. da waren schon 3 Jahre hohe Inflationsrate, um bei diesem Thema zu bleiben. Dann ist sehr schwierig, sozusagen solche Maßnahmen zu setzen, die kurzfristig die Inflation verringern. Praktisch nicht möglich. Wir versuchen, viele Maßnahmen zu setzen und die haben nach und nach hoffentlich Auswirkungen, aber nicht sofort. Und die Leute denken sich, ja, ich leide unter hohen Lebenshaltungskosten und die machen nichts dagegen. Die tun zwar was dagegen, aber es wirkt nicht sofort. Also das ist ein gewisses Problem. Ich glaube, es liegt zum Zweiten auch, dann habe ich eigentlich 3 Gründe, ich habe vorher gesagt 2, ja, dann habe ich 3 Gründe. Meiner Erfahrung, und ich bin erst seit 10 Monaten in der Politik, ja, ich war ja vorher in der Wissenschaft und ich habe noch ein bisschen einen Blick von außen. Ich finde, Politik macht oft den Fehler, dass sie Dinge, die sie tut, aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend erklärt. Und gerade bei den unangenehmen Dingen, also wenn wir jetzt das Budget sanieren, bei den Pensionen vielleicht nicht die volle Anpassung an die Inflationsrate machen, ist es unangenehm. Und die Politik weiß, die Leute sind davon, und dann schwindelt man sich drum herum und denkt sich, na ja, vielleicht fällt es niemandem auf oder wie auch immer. Und ich finde, die richtige Reaktion wäre eigentlich, das zu erklären, genau die heiklen Punkte, warum macht man das? Also um bei den Pensionen zu bleiben und das nur kurz auszuführen, trotz der Budgetsanierung, wir sparen wie gesagt 9 Milliarden Euro heuer insgesamt ein, erhöhen wir die Pensionen um 1,7 Milliarden Euro. Das ist die Anpassung an die Inflation. Aber wir passen nicht alle Pensionen an die Inflation an, sondern die obersten bekommen nur einen Fixbetrag und nicht die volle Abgeltung der Inflation. Damit sparen wir ungefähr 300 Millionen Euro. So, und jetzt muss sich die Politik meiner Meinung nach hinstellen und sagen, wir haben eine schwierige Budgetlage, wir wollen zwar, dass die kleinen und mittleren Pensionistinnen und Pensionisten in Inflations, aber wir können uns nicht leisten, dass wir es für alle ausgleichen und deshalb machen wir das so, die ganz Obersten bekommen nicht den vollen Ausgleich und wir tun das, damit wir langfristig die Pensionen sichern können und so weiter. Also man muss mehr erklären, was man tut, glaube ich. Der dritte Punkt ist aber, und das habe ich jetzt erst erfahren, das ist mir in diesem Ausmaß nicht bewusst gewesen, dass die Stimmung in der Politik zwischen den Parteien nicht mehr so ist wie früher. Alle haben unterschiedliche Zugänge, aber sie versuchen in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt eine Partei im Parlament, das ist noch dazu die größte, die Freiheitliche Partei, die aus meiner Erfahrung kein Interesse an Sachlösungen hat, sondern nur versucht, Unsicherheit zu verbreiten, Chaos zu verbreiten, Angst zu machen, also dagegen zu arbeiten, nicht konstruktiv. Man kann ja, die könnten aus ihrer Position sagen, aber unsere Vorschläge, um das Problem zu lösen, wären diese und jene. Aber wir haben so eine aufgeheizte Stimmung, wo die Regierung versucht, irgendwelche Maßnahmen zu setzen und die freiheitliche Opposition sagt bei allem, das ist ein vollkommener Blödsinn, das ist alles falsch und so weiter. Und das führt auch zu enormer Unzufriedenheit, glaube ich, weil die Leute glauben ihnen das vielleicht zum Teil, dass sich die Regierung nicht bemüht oder sind zumindest verunsichert. Und Unzufriedenheit ist immer ein Grund dafür, dass man der Politik nicht mehr abnimmt, dass sie sich wirklich kümmern. Und vielleicht ist es eine Mischung aus diesen 3.
Wenn wir dann schon bei dem Thema FPÖ sind, würde ich gleich eine Frage dazu stellen. Und zwar, warum glauben Sie, dass so viele Menschen trotzdem die FPÖ wählen?
Weil die Probleme groß sind im Moment. Inflation, Budgetdefizit, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und eben zu wenig Erfolge in der Wirtschaftspolitik da sind, damit die Unzufriedenheit steigt. Und wir wissen, dass Leute, die eher unzufrieden sind, dazu tendieren, eher rechts zu wählen und Leute, die eher optimistischer sind, zufriedener sind, sich denken, ja, das kriegen wir schon irgendwie gemeinsam hin, die wählen eher fortschrittlich. Und wenn sozusagen diese Unzufriedenheit so stark steigt, aber das ist sicher nicht der einzige Grund, warum die FPÖ so stark ist. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass in ganz anderen Themen vielleicht Unzufriedenheit geherrscht hat und die FPÖ konnte das ganz gut aufsammeln und Gruppen um sich sozusagen scharen, die generell wenig Vertrauen in die Politik entwickeln und die vielleicht leicht auf einfache Lösungen oder populäre Sprüche hineinfallen. Es hat so eine Dynamik irgendwie, glaube ich auch. Aber es hat auch viel mit Medien zu tun. Darum finde ich ganz wichtig, dass Sie sich sozusagen Medienkompetenz aneignen mit Ihrem Podcast, dass Sie lernen, wie das Ganze funktioniert. Weil ja ein Teil der Unzufriedenheit, der richtet sich ja nicht nur gegen die Regierung oder gegen die Politik. Viele Leute vertrauen den Medien auch überhaupt nicht mehr. Viele glauben, das, was der ORF berichtet, ist falsch. Obwohl die ORF-Journalistinnen sich bemühen und auch das dieses Objektivitätsgebot haben, unterschiedliche Meinungen, nur die Fakten berichten und so weiter. Und viele Leute glauben denen trotzdem nicht mehr. Und darum ist es so wichtig, über Medien nachzudenken. Welche Rolle spielen die in der Gesellschaft? Wie können moderne Medien ausschauen, die Informationen verbreiten? Ich meine, sie machen eigentlich den Job, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer ihres Podcasts dann das Gefühl haben, sie sind jetzt besser informiert über Budgetpolitik, nachdem wir drei miteinander gesprochen haben, dann ist das ein Teil der Aufklärung und sozusagen ist ein Beitrag, um die Demokratie sozusagen auch zu fördern und zu retten vielleicht.
Ich habe noch eine persönliche Frage. Es hat jetzt nicht konkret mit Politik zu tun, aber was mit Budget. Und zwar, es gibt ja eine Höchstbemessungsgrundlage in Österreich, die ein bisschen mehr als 6.000 beträgt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ab dem Betrag zahlt man nicht mehr Steuer für das Einkommen, was man einlangt. Und meine Frage wäre, ob das nicht ein bisschen unfair ist gegenüber diejenigen, die weniger verdienen, aber genauso rechtlich dazu verpflichtet sind, Steuer zu zahlen. Aber die Menschen, die extrem mehr verdienen als eben diese Höchstbemessungsgrundlage, trotzdem nicht mehr zahlen als die Grundlage. War das verständlich?
Ja, ja. Okay. Da müssen wir jetzt zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Steuern und das andere sind die Sozialversicherungsbeiträge. Also bei den Steuern, da haben wir auch viele verschiedene. Mehrwertsteuer ist eine große mit fast 40 Milliarden Aufkommen, aber auch die Lohn- und Einkommensteuer, die hat ähnliches Aufkommen von ungefähr 40 Milliarden Euro. Bei diesen Steuern gibt es in dem Sinn keine Höchstgrenze. Ja, die Lohnsteuer wächst mit dem Einkommen mit. Da zahlen die oberen gemessen an ihrem Einkommen sogar deutlich mehr. Und wer mehr als 1 Million verdient, der zahlt für alle Einkommen, die über dieser Million liegen, sogar 55%. Also für die Steuern trifft das nicht zu. Aber für die Sozialversicherungsbeiträge trifft es zu, dass sie dieses Problem, das sie benannt haben. Dort gibt es diese Höchstbeitragsgrundlage zunächst. Und die sagt, dass man für alle Einkommen, die über diesen ungefähr 6.000 Euro liegen, für die zahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge mehr. Nur für die Einkommen bis 6.000 Euro zahlt man Pensionsversicherungsbeitrag, Arbeitslosenkrankenversicherungs- und Unfallversicherungsbeitrag. Aber diese Grenze bei den Einzahlungen hat auch eine Grenze bei den Auszahlungen. Das heißt, wenn man die Pensionsversicherung nur für den Pensionsversicherungsbeitrag nur für Einkommen bis 6.000 Euro zahlt, dann bekommt man auch nur die Höchstpension, die jetzt bei 4.500 oder so irgendwas liegt, heraus. Also es gibt dann auch eine Obergrenze bei der Pension und die Pension hängt ja direkt mit den Pensionsversicherungsbeiträgen zusammen. Deshalb ist es schon eine gewisse Entsprechung. Jetzt kann man darüber diskutieren, soll man das erhöhen oder wie auch immer, aber rein systematisch gibt es diese Entsprechung. Wir haben aber ein drittes Problem, wenn wir jetzt Steuern zusammennehmen, die also auch progressiv sein können, wie die Lohn- und Einkommensteuer, also die oberen Zahlen gemessen am Einkommen mehr als die unteren, und Sozialversicherungsbeiträge, die diese Höchstbeitrags- und Höchstbemessungsgrundlagen haben, dann bleibt trotzdem über, dass sehr vermögende Leute, die vielleicht gar nicht arbeiten müssen, weil sie von ihrem Vermögen leben. Also jemand, der, ich weiß nicht, der 100 Millionen besitzt, der denkt sich, ich lebe von den Zinsen oder von den Dividenden, die ich aus meinen Aktien bekomme, die müssen also gar nicht arbeiten, dass die, und das, da gibt es gute Daten und Untersuchungen für alle Länder, dass je reicher man wird, desto geringer ist der Steuersatz und der ist sogar geringer als für die Mittelschicht, die halt Lohnsteuer zahlt und Sozialversicherungsbeiträge. Also wir haben ein Problem des mangelnden Steuerbeitrags ganz oben. Und dann gibt es eine Debatte darüber, ob man Vermögenseinkommen, also Zinsen, Dividenden stärker besteuern sollte, ob man die Vermögen selber besteuern sollte, ob man die Übertragung der Vermögen durch Erbschaften besteuern sollte. Das ist dann die dritte Debatte.
Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar Jugend und Zukunft. Und die Frage ist, welche Rolle spielen wir eigentlich als junge Menschen in ihrer Finanzpolitik und werden wir überhaupt als Schülerinnen und Jugendliche genug mitgedacht?
Also ob sie genug mitgedacht werden, das müssen ja Sie beurteilen. Wir bemühen uns jedenfalls, an Sie mitzudenken, und das zeigt sich auch im Doppelbudget 25-26, das wir schon beschlossen haben und das im Moment ich die Aufgabe habe zu vollziehen. Obwohl wir 9 Milliarden Euro einsparen im Budget 26, wie ich vorher sagte, geben wir für Bildung mehr aus als in der Vergangenheit. Es ist eine der sogenannten Offensivmaßnahmen. Also wir versuchen dort mehr zu investieren und in anderen Bereichen dafür mehr zu sparen. Wofür werden im Bildungsbereich mehr ausgegeben? Also worin bestehen die Offensivinvestitionen? Das sind zum einen im Kindergarten, also zweites verpflichtendes und kostenloses Kindergartenjahr. Dann ist ganz stark in der Deutschförderung, wo der Bildungsminister stark ausbaut und völlig zu Recht. Das ist einer der Schwerpunkte. Wir wissen sozusagen, viele Kinder, die nach Österreich gekommen sind, tun sich schwer. Zu Hause wird nicht Deutsch gesprochen. Aber für die Integration ist es ganz wichtig, Deutsch zu sprechen. Also müssen wir schauen, dass in den Schulen und im Kindergarten sozusagen das intensiviert wird und damit die Kinder die gleichen Chancen haben, mitzukommen. Das ist ganz zentral für die wirtschaftliche Entwicklung, soziale, gesellschaftliche Entwicklung. Deshalb investieren wir sehr viel in Deutschförderung. Dann gibt es ein Programm, ich nenne jetzt nur ein paar wenige, aber damit man zeigt, dass wir dort viel investieren, wo Schulen die besondere Herausforderungen haben. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Es kann auch sein, dass ganz viele oder dass anteilsmäßig viel mehr Kinder sind, die wo zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, dass diese Schulen mehr Mittel bekommen, damit sie zusätzliche Lehrerinnen verwenden können oder vielleicht auch Psychologinnen oder was halt jetzt gebraucht wird, sozusagen Unterstützungspersonal. Und da wurden 400 Schulen in Österreich ausgewählt, die jetzt mehr Mittel bekommen. Und da investieren wir auch ziemlich viel Geld. Oder jetzt sage ich noch was Viertes aus einem anderen Bereich. Seit der Covid-Pandemie haben wir eine stark zunehmende Nachfrage nach psychologischer Beratung für Kinder und Jugendliche, weil in der Covid mit der Vereinsamung, wo die Homeschooling und so weiter, haben viele Kinder und Jugendliche Probleme bekommen und es gab zu wenig psychotherapeutische, vielleicht auch psychiatrische Angebote für Kinder und Jugendliche. Da verwenden wir jetzt, im Budget haben wir das aufgestockt um 21 Millionen Euro, damit hier die Versorgung besser werden kann. Also wir bemühen uns schon sozusagen, sie mitzunehmen, aber ob uns das gelingt, das müssen Sie beurteilen.
Ich glaube, das kann sich jeder persönlich beantworten. Die nächste Frage ist, was würden Sie jungen Menschen raten, die sich für Politik oder Wirtschaft interessieren, aber sich noch nicht ganz sicher sind, was sie aus ihrem Leben machen wollen?
Also ich würde ja jungen Leuten generell raten, die wichtigste Investition sozusagen, die man tätigen kann oder das Wichtigste ist immer Bildung. Ja? Und das ist natürlich, kann formale Bildung sein, in der Schule dabei zu sein, Ausbildung zu machen, sich für seine Schwerpunkte oder ihre Schwerpunkte zu interessieren, wo man einfach den eigenen Interessen nachgeht, da dran zu bleiben sozusagen und wirklich zu schauen, mehr Wissen zu erwerben. Aber es muss über die Schule hinausgehen. Man interessiert sich ja nicht nur für Mathematik oder Deutsch oder was auch immer. Man entwickelt Interessen über die Schule hinaus. Man engagiert sich in irgendeinem Verein, im Sportverein oder was auch immer. Und das einfach zu tun, weil auch das ist Bildung. Ja, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam irgendeine Sportart macht, die einen interessiert, lernt man irrsinnig viel dazu. Nicht nur die Sportart zu beherrschen, sondern in der Gruppe sich zu organisieren, gemeinsam was zu machen, sich zu engagieren einfach. Und dieses Bestreben, sich weiterzubilden, was Neues zu lernen, das halte ich für das Entscheidende. Also eigentlich sollte die Aufgabe der Gesellschaft und der Schule insbesondere sein, dass sich Leute für Neues interessieren, junge Leute, und diesen Zugang zu wählen. Jetzt haben Sie aber stärker nach Politik und Wirtschaft gefragt, auch da möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, verschiedene Medien zu konsumieren, natürlich den Podcast der Hack 10 sich anzuhören und daraus Interessen zu gewinnen, aber vor allem mit anderen über Politik und Wirtschaft zu diskutieren, weil ich finde, das eine ist irgendwas zu lesen und vielleicht gescheitert zu werden, aber das Wichtigste ist ja mit anderen darüber zu diskutieren, wie seht ihr das, welche Meinung habt ihr dazu, ähnliche Dinge, um das geht es eigentlich. Und ich glaube, dann wird man sich vielleicht auch ein bisschen klarer, wohin man will oder was einen jetzt wirklich interessiert.
Vielen Dank für die motivierenden Empfehlungen. Meine letzte Frage betrifft Sie. Was würden Sie jetzt Ihrem 18-jährigen Ich sagen wollen?
Ja, eigentlich, wenn ich so zurückblicke, sind sozusagen mehr als 40 Jahre, mach das, was du gemacht hast eigentlich. Also ich hatte in meinem Leben sehr viel Glück. Ich komme eigentlich aus einer Arbeiterfamilie, war der Erste, der studiert hat bei uns und hatte so viele Möglichkeiten.
So, dann wären wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Das war's mit den Fragen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre ehrlichen Antworten.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Das waren sehr gute und präzise Fragen. Manchmal habe ich schon welche beantwortet, die dann erst später gekommen wären. Aber vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich danke auch, dass Sie sich Zeit für unser Interview genommen haben. Es war sehr interessant, Wirtschaft und Politik aus Ihrer Perspektive kennenzulernen. Nächste Woche kommt eine neue Folge der Business-Klasse. Da wird es auch um Schulden gehen, aber um solche von Privatpersonen und nicht von einem ganzen Land. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Bis bald.